So, hello again. Da kommen noch ein paar. Herzlich willkommen bei uns im Esszimmer zur nächsten Session. Nach Wiki What haben wir jetzt Digital What und es geht jetzt um ein ganz heißes Eisen, nämlich Bildung. Bildung finden alle gut. Digital finden auch alle gut. Digitale Bildung hat sogar eigene Konferenzreihen inzwischen. Also großes Thema und manchmal hat man natürlich so ein bisschen den Eindruck, dass nicht alle so genau wissen, wovon sie da eigentlich sprechen und ob das alles so sinnvoll ist. Aber das werden wir jetzt erfahren von drei reizenden Vortragenden aus dem Bündnis Freie Bildung. Unten links, unten rechts kann man das sehen, die sich gleich selbst vorstellen werden. Das Bündnis Freie Bildung ist eine Art Dachverband für freie Bildung versus all die anderen Verbände, die mit Bildung eigentlich nur andere Dinge vorhaben. Ich möchte euch auf die Bühne bitten. Willkommen.
Ja, schönen guten Abend. Cool, dass doch noch so viele hierher gefunden haben und sich mit dem Thema befassen möchten. Wir sprechen heute über Bildungsplattformen und was das Bündnis Freie Bildung eigentlich von der Bundesregierung so geplanten Bildungsvorhaben hält. Außerdem wollen wir auch ein bisschen ins Gespräch mit euch kommen. Aber bevor wir das machen, würden wir uns gerne erst nochmal selbst vorstellen. Ich bin Dominik Theiß, seit über einem Jahr jetzt bei Wikimedia dabei und koordiniere das Bündnis Freie Bildung seit Mitte diesen Jahres. Genau, und dann würde ich gerne noch Anja und Jelisaveta auf die Bühne rufen.
Ich dachte, wir machen das nachher. Kein Ding. Ich bin Anja, ich arbeite in der Technischen Hochschule in Lübeck, mache dort offene Online-Kurse. Ja, reicht eigentlich. Bin auch im Bündnis Freie Bildung.
Ich bin Jelisaveta, genau. Ich bin vor allem bei den Grünen aktiv im Bereich Netzpolitik und Bildungspolitik und heute auch fürs Bündnis heute Abend hier.
Okay. Ja, bevor wir über das Thema an sich reden, würde ich gerne euch mal das Bündnis vorstellen. Wie auch schon John gesagt hat, ist es eine Allianz von verschiedenen Organisationen und auch Einzelmitgliedern, die sich für freie Bildung einsetzen. Das heißt, wir sind Impulsgeber, wir sprechen mit PolitikerInnen und auch ein Forum, wo man sich darüber austauschen kann, was freie Bildung ist. Und wir suchen eben da, freie Lizenzen in das Bildungssystem zu bringen und die Entscheidungstragenden in der Bildungslandschaft so ein bisschen zu beeinflussen hin zu einer zugänglicheren Bildung. Das ganze Bündnis besteht aus 18 Organisationen und ungefähr nochmal 10 Einzelpersonen, die sich eben aus verschiedenen Feldern zusammensetzen. Wir haben da Menschen von der Hochschule, wir haben MedienpädagogInnen, wir haben ProgrammiererInnen, Organisationen wie Wikimedia, die uns hier heute auch den Space gegeben haben, sind auch dabei. Unser Ziel, das primäre Ziel von Bündnis Freie Bildung ist Bildungsgerechtigkeit, soziale Bildungsungleichheit abbauen und das wollen wir machen über die maximale Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Bildung. Das ist in unserem Jargon sozusagen die freie Bildung, die wir damit meinen. Das heißt, wir wollen rechtliche und technische Hürden abbauen. Wir fordern eine Schulung und Weiterbildung zu besserem Umgang mit Open Educational Resources, freien Bildungsmaterialien und sagen auch, dass natürlich die Software und die Infrastrukturen für Bildung, für Bildungsmaterialien auch frei und offen zugänglich sein sollten, also Open Source. Wir machen das, wie ich gerade schon angerissen habe, über verschiedene Arten und Weisen. Wir sind einmal ImpulsgeberInnen, das heißt, wir sprechen mit PolitikerInnen, wir beziehen Stellung zu Koalitionsverträgen, zu Plänen der Digitalisierung von einzelnen Ländern und der Bundesregierung. Außerdem haben wir letztes Jahr auch schon das erste Forum Open Education organisiert. Das war zusammen natürlich auch mit anderen Organisationen wie EduLabs, der Open Knowledge Foundation, Mediale Pfade, Wikimedia und dem Ministerium für Bildung. Und da haben wir zum einen die Community zusammengebracht in einem mittäglichen Markt, in dem man verschiedene Workshops besuchen konnte. Außerdem wurden verschiedene Projekte präsentiert und am Abend gab es dann noch einen parlamentarischen Abend mit zwei Mitgliedern des Deutschen Bundestages, einer Frau von dem Kultusministerium. Das Video spielen wir jetzt nicht ab, aber das könnt ihr euch dann später auch natürlich in der Präsentation angucken, die frei verfügbar und zugänglich gestellt wird. Außerdem ist jetzt auch noch ganz neu das neue Positionspapier des Bündnis Freie Bildung, in dem wir uns nochmal mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben, unsere Positionen, die schon seit 2014 Stück für Stück weiter erarbeitet wurden, nochmal überdacht haben und jetzt nicht nur auf Bildungsmaterialien eingehen, sondern eben auch noch auf die Weiterbildung, auf die Fortbildung von Lehrenden und auch auf die Infrastruktur, auf die Software, also die ganze technische Variante. Was wir insgesamt fordern, sind so diese drei großen Forderungen, eben einmal die Standardvergabe von öffentlich finanzierten Inhalten. Wir sagen, was alles, was mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, eben auch Bildungsmaterialien, sollte für alle zugänglich sein, sollte für alle nutzbar sein, verwendbar sein. Wir fordern eine umfassende Qualifizierung von Lehrpersonen und eben auch die Nutzbarkeit von Software im Bildungsbereich. Und wenn ich jetzt gerade schon über Software spreche, würde ich dann auch gerne schon zu dem Thema kommen, warum ihr jetzt wahrscheinlich alle hier heute hier seid, nämlich worum es genau geht, um die Schulcloud, um Ella, Miller, Logineo und so weiter. Und das präsentiert euch jetzt Anja.
Okay, es geht um Plattformen. Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit sehr viel mit Plattformen zu tun, deswegen habe ich dieses Thema übernommen. Was für ein Problem haben wir eigentlich? Vielleicht fangen wir damit an. Das Problem ist, dass Online-Nutzung von Medien im Unterricht eher die Ausnahme ist als die Regel. Also das ist die GYM-Studie von 2017 und man sieht davon, dass 48% der Jugendlichen gesagt haben, dass sie einmal im Monat oder seltener oder nie Online-Medien, das Internet im Unterricht einsetzen. Also es ist wirklich ein Sonderfall. Woran könnte das noch liegen? Das könnte zum einen dran liegen, dass das da niemand für zuständig ist. Also wenn man so fragt die Lehrer, wer ist denn bei euch dafür zuständig, dass das Ganze läuft und wer bringt denn Digitalisierung in den Klassenraum, dann sind das überwiegend die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist jetzt ein Beispiel von den Berufsschullehrern. Man muss auch sagen, man findet ganz schlecht Zahlen dazu, weil ich habe so das Gefühl, das fragt niemand gerne, weil die Antworten nicht ganz so nett sind. Also entweder die Lehrer bringen das selber in den Klassenraum oder die Kollegen, die Schülerinnen und Schüler, aber es bringt halt niemand von außen rein. Und auch der technische Support wird überwiegend, also zu fast 40%, von Lehrkräften übernommen. Erst dann kommen externe Firmen. Wenn man sich vorstellt, so eine Schule hat so mindestens 500, 600 Schüler, meistens mehr. Wenn man Unternehmen in der Größe hat, die haben alle einen Admin. Das hat eine Schule nicht. Und deswegen, also vielleicht nochmal zusammengefasst, es gibt halt Computerräume, die dazu auch verführen, dass es immer so ein Sonderfall bleibt. Der Ganze haben Wartungsaufwand, der nicht gestellt werden kann, und zwar Geräte und Software. Also ich sag mal, wer schon mal so einen Schüler-Computerraum gesehen hat, das ist nicht wie im Unternehmen, wo einmal einer zentral auf den Knopf drückt und dann wird alles geupdatet, sondern geht man da wirklich an jeden Rechner ran. Jede Schule hat so seine Lösung. Und die Rechtsfragen sind immer ungeklärt. Also die Lehrerinnen und Lehrer, die wissen nie so richtig, wie man jetzt was sicher einsetzt. Das hat die Regierung und das Hans-Platner-Institut festgestellt, das ist eine gute Sache. Und sie haben sich eigentlich eine ganz gute Sache dazu überlegt. Sie haben nämlich gesagt, wir stellen das Ganze zentral zur Verfügung in einer Schulcloud. Also Schulcloud ist genau der richtige Ausdruck, den man da suchen muss, wenn man sich damit beschäftigt. Man stellt eine zentrale Infrastruktur zur Verfügung. Das ist ein Lernmanagementsystem, heißen die dann. Und dazu gibt es ein Projekt vom Hasso-Plattner-Institut und der MINT-EC. Das ist ein Verband von Schulen, die sich besonders im naturwissenschaftlichen Sektor zusammengeschlossen haben. Wenn man sich deren Werbevideo anschaut, dann wird da auch gesagt, das ist eine Infrastruktur, da sind keine speziellen Computerkenntnisse nötig und man kann das alles mit pädagogischen Bewertungen und Kommentaren versehen, ist alles ganz einfach und man kann damit schön seinen Unterricht planen. Ich habe so ein paar direkte Zitate rausgenommen, damit ich da auch nichts Falsches sage. Sie haben jetzt eine Testphase gemacht, da sind 27 Schulen dabei aus diesem MINT-EC-Cluster und haben eine fünfstellige Zahl von digitalen Lerninhalten bereitgestellt, die von Schulbuchverlagen entwickelt wurden. Also Schulbuchverlage, die sonst auch die Schulbücher produzieren, haben da Medien bereitgestellt, das sind so Simulationen, das sind aber auch wirklich interaktive Sachen. die da für dieses Projekt mit denen kooperieren. Und nach diesen 27 Schulen haben sie, die sind aus 14 Bundesländern, haben sie gesagt, sie wollen das Ganze noch ausweiten auf alle 300 Exzellenzschulen aus diesem Cluster. Und das sind alles Schulen, die eine exzellente Ausbildung haben, naturwissenschaftliches Profil. Ich sag mal so, es ist halt nicht die normale Schule um die Ecke, in der das probiert wird. Das sind schon Menschen, die sich bewusst sind, dass Bildung eine wichtige Rolle spielt, dass sie in der Digitalisierung hinterherkommen müssen und sich da stark engagieren. Eine andere Geschichte, die aber auch auf diesem Plattformgedanken aufbaut, ist, das ist jetzt erst vor ein, zwei Monaten rumgegangen, und zwar hat die CDU-CSU-Fraktion Miller vorgeschlagen. Miller ist erstmal so eine Idee, es gibt aber schon eine PowerPoint-Präsentation dazu, da wird gesagt, das ist das neue Berufsnetzwerk für alle und es wird die Weiterbildungswende bringen. Das ist auch so eine Idee, halt eine Plattform bereitzustellen für die Weiterbildung. Und da stehen ganz viele Punkte drin und ich habe mir so ein bisschen stehen gute Punkte drin, aber es stehen auch ein paar solche Punkte drin, die reden da von Kompetenzpunkten, die man bekommt, wenn man dann Weiterbildung macht, also als erwachsener Mensch, so wie ich und wie ihr. Und das wäre dann die neue Währung in der Weiterbildung. Man spricht auch davon, dass man dafür Prämien bekommen kann oder das dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin mitteilen kann und dann entsprechende Gratifikationen bekommt. Jeder kann da seine Inhalte reinstellen. Die schreiben vom Thermomix-Kurs bis hin zum nächsten Studium. Und auch es wird ein Kuratorium geben, das zertifiziert die Anbieter und baut die da rein. Und die werden dann... Das wird alles kostenlos sein natürlich und dann bekommen die nach der Nutzung und Relevanz und noch ein bisschen Magic in der Berechnung, bekommen die das Geld wieder raus. So die Idee. Ich muss jetzt sagen, viel mehr weiß man zu dieser Idee von Miller noch nicht, von dieser Plattform. Das Gute dran ist, es wird überhaupt über Weiterbildung gesprochen. Also man redet da über 3 Milliarden Euro, die da jährlich investiert werden sollen und das ist erstmal eine gute Sache. Und es ist ein Diskussionsangebot. Also es ist kein fertiges Konzept. Es gibt da mittlerweile Hearings dazu. Ich muss auch sagen, wir sind von der Technischen Hochschule auch damit dabei gewesen. Das klingt alles gar nicht so schlecht. Also diese ersten Sachen, wo man sagt, das klingt... vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Aber trotzdem wird es halt auch groß diskutiert, wenn so groß angekündigt wird. Und da stellen sich halt so Fragen. Was ist... mit der Heterogenität der Lernangebote. Ist jetzt so ein Talk hier was Gleiches wie so ein Online-Kurs und wie ein Workshop, den ich an irgendeiner Volkshochschule machen kann oder wie ein Seminar, das von einem Unternehmen angeboten wird? Wie kriege ich diese unterschiedlichen Sachen hin und wie kann ich das jetzt organisieren, wenn ich zu einem Thema ganz verschiedene Angebote habe? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel, wie mache ich meine Steuererklärung dafür interessiere, wie kriege ich da, wenn da jetzt 10 oder 20 oder noch mehr Angebote habe, wie kriege ich die denn gefiltert und wie kriege ich die gerankt? Was soll das Ganze kosten? Wie sieht die Geschäftsmodelle aus? Ich meine, mittlerweile hat sich auch ein Weiterbildungsmarkt entwickelt. Wie soll das passieren? Und vor allem, wie setzt sich dieses Kuratorium zusammen, das über die Inhalte bestimmt und wie sieht es da mit den Kosten an? Was hat man da für einen Overflow? Also man kennt es ja vom Bildungsurlaub ein Stück weit oder von der ZFU-Stelle, da ist doch einiges noch an Overhead. Aber vielleicht, weil es eben dazu noch nicht so viele Informationen gibt, das nur als Einschub. Und auch bei dieser Schulcloud, die ich vorher vorgestellt habe, sind wir noch ein bisschen kritisch. Ich übergebe an Jelisa, kommt gleich nochmal wieder.
Okay, jetzt wurde ein bisschen schneller an mich übergeben, als ich dachte. Gut, wunderbar. Ich habe einen wichtigen Punkt eigentlich dabei. Vor allem, wenn man betrachtet, dass das HPI-Moment vor allem diese Schulcloud fördert, muss man eben bedenken, dass wir hier eine Elitenförderung haben, die aus der Perspektive des HPI passiert. Es wird ja durch das BFB finanziert, das heißt, die Mittel sind eigentlich dafür da, generell Schüler zu fördern, Schulen zu fördern. Was hier allerdings passiert, ist, dass bestimmte Schulen, die diesem Cluster entsprechen, die also Anforderungen entsprechen, die als besonders elitär betrachtet werden, gefördert werden. Andere Schulen, die hingegen teilweise gar keinen Netzanschluss haben, hinten unterbleiben. Das führt zwangsläufig leider dazu, dass die Schüler, die eben auf diese Schule gehen, privilegiert werden, die Möglichkeit haben, besonders gefördert zu werden und andere Schüler leider dann hinten abbleiben und langfristig eben wahrscheinlich auch Probleme haben, zum Beispiel an einer Universität angenommen zu werden, weil die Bildung in diesem MINT-Cluster eben als besonders elitär oder besonders gut betrachtet wird. Jetzt gibt es natürlich auch eine Pro-Seite dabei. Das BFB würde ja nicht einfach so fördern und dann sagen, gut, ihr habt jetzt irgendwie eine komische Idee, da geben wir euch gerne Geld. Wichtig dabei ist zu sehen natürlich, dass überhaupt was getan wird. Das ist für das BFE schon eine Grundkompetenz dabei. Das HPI hat außerdem die Kompetenzen zur Entwicklung dieser Lernplattform. Sie haben sich Privacy by Design auf die Fahne geschrieben, gut, und es soll Open Source sein. Dazu hatte Anja noch mal eine Anfrage gestellt.
Genau, also ja, für den Stream muss ich hier hochkommen. Wie gesagt, es soll auch gar nicht gegen das HPI gehen. Die haben eine tolle Lernplattform, die machen tolle MOOCs. Also ich weiß, dass es bei denen prinzipiell gut aufgehoben ist. Wozu ich aber noch was sagen möchte, ist dieser Screenshot, den habe ich gemacht in Instagram. In Instagram hat das Team von Anja Kalitschek, der Bildungsministerin, hat geschrieben, Schulcloud kommt und wir freuen uns alle sehr und so weiter. Und ich habe dann da einfach nachgefragt, so zur Nachhaltigkeit, wird das eine Open-Source-Plattform sein? Und die Antwort war erschreckend. Also nicht, weil sie Nein war, sondern sie hieß, ich lese vor, hallo Anja Lorenz, die Frage beantworten wir mit Jein. Ziel ist es, dass sich Schülerinnen und Schüler sowie auch Lehrkräfte miteinander vernetzen und Inhalte in Schulcloud einstellen können, die dann für alle nutzbar sind. Gänzlich öffentlich wird die Schulcloud jedoch nicht. Viele Grüße. Das heißt, dieses Team weiß nicht, was Open Source ist. Das ist für eine Bildungsministerin traurig. Und sie hätte in die Wikipedia gucken können, da steht es drin. Also ich habe einfach auch nachgefragt, bevor ich gegoogelt habe und es war traurig.
Okay. Neben dem Pro gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Contra. Also zum einen fand keine Ausschreibung statt, sondern es wurde einfach auf dem IT-Gipfel 2016 verkündet, dass es diese Cloud geben wird. Das API hat gesagt, wir schreiben uns das jetzt auf die Fahne und das BFB hat dann gesagt, super, das fördern wir. Das war der simple Prozess dahinter. Zum anderen ist die langfristige Finanzierung noch nicht geklärt. Nach der Testphase muss man erstmal schauen, wie müssen die Länder es eigentlich finanzieren, wie müssen die Lizenzen dafür erwerben. Bisher wird diese Cloud eher als eine Möglichkeit gesehen, Lehre zu vereinfachen. Man bedenkt dabei gar nicht, dass es neue Lehrkonzepte gibt oder einfach zeitgemäße Lernkonzepte, die man dabei anwenden sollte. Hingegen versucht man einfach nur Lehre zu vereinfachen und damit letztendlich auch traditionellen Unterricht in alten Rollenverteilungen zu fördern und zu fordern und das quasi auf einer Schulplattform mit Steuermitteln finanziert. Ein paar gute Sätze dazu sind zum Beispiel, das Schulcloud-Interface gibt der Stunde einen festen Rahmen, der den Kontrollverlust minimiert, der auf der Seite des Lehrenden normalerweise mit dem Einsatz digitaler Medien verbunden ist. Das sagt schon ein bisschen was darüber aus, dass es eigentlich nur eine Mechanik sein soll, die dabei helfen soll, im Unterricht für Ruhe zu sorgen. Oder auch prinzipielle Offenheit des Unterrichts wird künstlich eingeschränkt. Eine andere Variante ist auch viel zu groß, ist die Angst davor, dass Schülerinnen die Geräte missbrauchen. Anstatt Schüler also zu schulen, wie es hier so richtig heißt, versucht man quasi über diese Cloud dafür zu sorgen, dass Lehrer mehr Ruhe haben im Unterricht und einfach entspannter ihren Unterricht durchziehen können. Und dafür ist diese Cloud und diese Plattform eigentlich gar nicht gedacht. Und da sind wir auch schon mal am Ende unseres Talks. Das ist unsere Analyse, das ist unsere Grundlage und wir freuen uns natürlich auf eure Fragen, euren Input, eure Anregungen. We are open to questions. Danke.
Ja, gibt es erstmal Rückfragen, Detailfragen?
Ich habe eine Frage. Ihr habt jetzt BFB noch, habt ihr das erklärt, die beiden BFBs, um die es da geht? Weil ihr seid ja auch vom BFB, aber das andere ist ja was anderes.
Genau, das wollten wir, glaube ich, auch nochmal klarstellen. Du meinst das BMBF, ne? Das war eher ein Versprecher. Wir sind das Bündnis Freie Bildung, das BFB abgekürzt. Was Elisa meinte, war das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hier vorne war noch eine Frage.
Ja, ihr habt gesagt, dass es eine Lernmanagement-Plattform ist. Da gibt es ja schon ganz viele, wie Moodle zum Beispiel. Mich würde interessieren, zum einen gibt es da jetzt Unterschiede, warum eigenes entwickelt wird, weil wie man gehört hat, läuft das ja nicht unendlich stabil. Und die andere Frage ist, könnte man nicht einfach ein offenes für alle aufsetzen, dass man quasi eher ein offeneres System hat, anstatt hier den Schulverlagen vielleicht eher eine neue Plattform zu bieten?
Zum Ersten, ich habe es wieder rausgenommen, weil es fand ich dann doch ein bisschen zu technisch drin. Habe ich mir nicht angeguckt, aber die Birgit Lachner hat sich angeguckt und sie hat es vor allem mit Moodle verglichen. Moodle ist ein Lernmanagementsystem, was in Deutschland sehr weit verbreitet ist. Es ist Open Source, hat eine große Community, deswegen der Ansatz mal abgesehen davon, dass es halt gekannt hat. Und ihr Fazit war, dass es nicht gut war. Also dass Moodle sehr viel mehr konnte. Es gab so ein, zwei Sachen, da hat die Cloud überwogen. Und eben da auch ihre Meinung, dass es die Frage war, warum man da was Neues aufsetzen muss. Man muss natürlich auch sagen, auch die neue Entwicklung vom HPI wird Open Source sein. Man weiß jetzt nicht, wie einfach diese Open Source Plattform nachher für andere Sachen anzuwählen ist. Und ich sehe und ich hoffe, dass auch entsprechende freie Lernmaterialien da rein können. Das ist aber jetzt, glaube ich, der gute Zeitpunkt und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch der Intention noch von in dem Talk hier, zu sagen, das müssen wir jetzt eben fordern, oft genug sagen, damit das eben auch passiert. Ja.
Hallo, vielen herzlichen Dank. Ich arbeite in der globalen Perspektive so ein bisschen an Plattformen und an freier Bildung. Und ich kenne nur so globale Trends, deswegen ist es gerade sehr interessant, dass jetzt auch viele Verlage versuchen halt, weil sie Angst haben, dass jetzt öffentliche Bildungsmaterialien kommen, jetzt können sie ihre Bücher nicht mehr zu hohen Preisen verkaufen, jetzt gehen sie in alle Schulen ran und verkaufen ihre Plattformen da. Zusätzlich auch mit standardisierten Tests, was ihr eben auch schon gesagt habt, mit dem alles vereinfachen, dann kann man gleich noch so Performance-Pay-Pay machen, Lehrer werden nur bezahlt, wie Sachen da entwickelt werden auf der Plattform. Und meine Frage wäre, weil wir da gerade so ein bisschen dran arbeiten, ob ihr so Prinzipien entwickelt habt für Plattformen, was ihr denkt, wenn Plattformen entwickelt werden, was sind die Sachen, die irgendwie dazugehören? Ihr habt schon ein paar Sachen genannt mit Open Source, aber mich würde es einfach interessieren, weil wir da global auch nach Guidelines suchen.
Du schiebst mir das Mikro so zu. Muss gerade sagen, ich bin gar nicht so lange nur schon im Bündnis Freie Bildung, aber es gibt ein Bündnispapier, wo eben solche Sachen drinstehen, wo vor allem die Open-Source-Sachen drin sind. Ich glaube, viele, viele Prinzipien stehen da gar nicht drin, sondern eben nur, dass einerseits Open-Source sein soll, dass freie Lernmaterialien gut andockbar sind und ich glaube auch, es steht was noch zu offenen Schnittstellen drin, dass die möglichst gut miteinander verheiratet werden können, die Systeme. Ich weiß auch nicht, ob weitere Einschränkungen gut wären. Weil man kommt dann wieder auf ähnliche Schablonen drauf, was wir jetzt kritisieren bei der Schulcloud-Lösung. Ne? Also das ist ja so, man sagt, es muss mindestens eine Einführungsphase haben und eine Planungsphase und eine Testphase. Das ist so alles so starr darin.
Was auch immer noch wichtig ist, was man, glaube ich, mal mitdenkt, aber nicht dazu sagt, ist eben, dass man Login vermeidet. Das heißt, dass es für alle wirklich zugänglich ist. Wir sind aber auch immer noch dadurch, wie gesagt, wir haben gerade erst dieses Bündnispapier erneuert, aktualisiert und jetzt veröffentlicht. Wir arbeiten daran stetig weiter und das ist auch eher als Diskussionsgrundlage gedacht. Das heißt, ich habe die auch noch hier, beziehungsweise der Kurzlink ist ja auch in der Präsentation. Kommt auf uns zu und diskutiert gern. Und auch wenn ihr hier noch ein paar Meinungen habt, die ihr jetzt gerade schon so in eurem Kopf habt, sehr spannend zu hören.
Ich will dazu kurz nur noch ergänzen, weil du Login gesagt hast. Login heißt nicht Login, ich log mich in die Plattform ein, sondern im Sinne von, ich bin da drin gefangen, Log mit CK. Ne? Ja, ja. Also dass es schon so sein soll, die sollen sich einloggen, sollen da ihren geschützten Raum haben, aber es soll halt nicht sein, dass wenn ich die Daten einmal da drin habe, die da drin gefangen sind, sondern die sollen möglichst auch, wenn es gewünscht ist, wieder rausgehen, also jetzt da, Contents und solche Sachen, dass man seine Profile, seine Sachen auch mitnehmen kann in andere Schulen, in andere Bildungsinstitutionen. Ja.
Ja, ich knüpfe vielleicht ein bisschen dran an. Ich habe das Gefühl, dass sich vielleicht viele Interessen überschneiden. Einerseits vielleicht auf eurer Seite mit dem Open-Source-Gedanken, also irgendwie muss es frei sein, für jeden zugänglich. Auf der anderen Seite die Lehrkräfte selber, wenn man denen verspricht, dass es leichter wird, dann finden die es immer gut. Ich komme so ein bisschen aus dem Bereich, dass auch immer, man muss die natürlich irgendwie ins Boot holen und dann sagt man denen, welche Vorteile die davon haben. Und da zieht es eben gut, wenn man sagt, euer Job wird leichter. Und das andere ist, was jetzt so meine Frage ist, wie holt man die Kinder oder die damit lernen müssen, ins Boot? Weil der digitale Zugang ist ja nur einer zum Lernen. Ich mache es immer gerne im Begriff vom Volumen fest, wie erklärt man ihrem Kind, was Volumen ist? Naja, man kann den Würfel basteln oder man kann das malen, dem anderen hilft es, ein Video zu gucken. Und da kann ja die digitale Komponente nur ein Baustein sein, um das Lernen besser zu machen. Wenn man jetzt sagt, man verlässt sich ganz und gar darauf, dann hat man wieder eine Spezialisierung. Also nicht jeder ist der Lerntyp, der am Computer selbstdiszipliniert lernen kann, der sich da so hinsetzt und das Wissen reinbekommt. Da habt ihr euch quasi mit den Arten, wie man Wissen präsentiert, am Computer beschäftigt? Oder können wir was dazu sagen? Also ich weiß es nicht.
Also ich glaube, das ist nicht das Thema von Bündnis Freie Bildung, aber ich setze jetzt mal einen anderen Hut auf. Ich bin in diversen anderen Zirkeln noch, unter anderem den Edu-Camps, und da sind viele Lehrerinnen und Lehrer, und da kriege ich es mit, ich bin selber kein Lehrer. Deswegen da kurz den Schwenk rüber. Ich glaube, diese Unterscheidung zwischen ich nutze jetzt den Rechner und nutze das Digitale und ich nutze das Tablet, die haben wir. Die haben aber die Kiddies gar nicht mehr, weil die gehen ganz normal damit um. Also ob die jetzt ob wir vielleicht früher ein Buch in die Hand genommen haben oder eine Zeitschrift oder eine Kassette, eine Schallplatte, je nachdem, wie alt ihr alle seid. Das sind natürlich Medien, die irgendwie genutzt werden. Ne? Also, und ich glaube, das ist gar nicht, aktuell ist noch das Besondere. Wir gehen heute in den Computerraum. Aber wenn digitale Medien in den Unterricht integriert werden, wäre das ja cool, sie würden immer bereitstehen. Und das ist auch so ein Stück weit das, was die Plattform verhindert, wenn man dann wieder so ein frontales Setting hat. Von daher, es ist nicht ganz unser Thema, da gibt es andere Gruppen, die sich damit mehr beschäftigen, was so Medienkompetenz und das Ganze ist. Aber rein aus den Diskussionen würde ich sagen, diese Unterscheidung digital lernen oder analog lernen, das machen die Kinder vermutlich gar nicht so richtig.
Und weil du auch gerade das individuelle Lernen angesprochen hast, OER, also Open Educational Resources, sind ja an sich auch eine Antwort darauf, Schulmaterial, Bildungsmaterial an verschiedene Lerntypen anzupassen. Das geht einfacher natürlich übers Internet, aber wir sprechen auch nicht immer nur über digitale Lernmaterialien, sondern OER kann auch analog sein. Man kann auch wieder Arbeitsblätter ausdrucken, je nachdem, wie eben auch der Lerntyp ist. Und weil du es auch gerade nochmal angesprochen hast, das Bündnis an sich entwirft, also macht keine Projekte, ist aber sozusagen das Sprachrohr für ganz, ganz viele verschiedene coole, vielfältige Projekte in dem Bereich Open Education. Und man hat sich damals eben zusammengetan, um eben gemeinsam größer und lauter zu sein und versucht dann eben alles so zu verbinden. Und das ist auch ein bisschen die Stärke, wozu ich euch auch gerne einlade, später nochmal auf uns zuzukommen, vielleicht auch miteinander zu arbeiten, dadurch, dass wir so vielfältig sind und trotzdem auf eine Position gekommen sind, dass die da mit mehr Bums hat, sozusagen.
Vielleicht eine kurze Ergänzung, weil du gesagt hast, dass die Kinder alleine vom Rechner sitzen. Genau das ist ein Problem, was wir nicht wollen. Also das ist nicht das, was wir unter zeitgemäßer Bildung, das ist als Hashtag auf Twitter, kann man sich das auch durchlesen, gibt es ganz viele, die sich damit beschäftigen. Das ist eigentlich nicht das, was man will, dass man die vorm Rechner parkt und die arbeiten Programm ab und dann ist die Stunde zu Ende. Und die Lehrkraft ist eigentlich nur noch dazu da, um Rechner ganz zu machen oder diesen Lehrplan am Anfang auszuarbeiten. Sondern es soll schon einfach darin umgehen, dass die kreativ damit umgehen kann. Ich meine, ganz viele Beispiele sieht man hier auf dem Kongress. Ja, also gerade Scratch-Programmieren, irgendwas zusammenlöten, mit Microcontrollern rumbasteln. Das hat alles viel mit zusammen was machen. Und das würde aber eine Lösung, die mit Schablonen arbeitet, nur schwer leisten können. Wie gesagt, das HPI ist eigentlich ein cooles Institut, die kriegen auch ein paar Sachen hin und das sicherlich auch. Aber jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen müssen, pass auf, dass das nicht so Schablonen werden, wo sich Lehrer vielleicht auch dran klammern, weil sie wissen, dass, da kann mir niemand was, wenn ich dieses abarbeite. Ja.
Eine Sache würde ich auch noch ergänzen, weil du davon gesprochen hast, dass es für Lehrer natürlich auch attraktiv ist, wenn ihnen gesagt wird, dass die Arbeit leichter gemacht wird. Verständlich. Bei unserem Basispapier geht es ja auch darum, dass Lehrer, vor allem Lehrer oder Menschen, mündig gemacht werden sollen, zu entscheiden, ist das System sinnvoll für mich, ist das System sinnvoll für meine Schule, entspricht das irgendwie dem Lernkonzept, das ich irgendwie vorgelegt habe, oder passt das überhaupt nicht darauf und da möchte mir jemand nur was verkaufen. Ich glaube, da braucht man auch einfach mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, mehr Schulungen und vielleicht auch eine Form von Hinweis für die Leute, damit die sich an irgendwas orientieren kann. Wenn natürlich ein Lehrer auch mit seinem Lehrplan genug zu tun hat und dann sich zusätzlich noch damit auseinandersetzen muss, ob diese Plattform jetzt sinnvoll ist oder nicht, ebenso auch eine Schulleitung. Ich denke, dafür braucht man auch Programme. Dafür muss man überlegen, wie kann man irgendwie transparent vermitteln, dass es eine sinnvolle Plattform für diese Menschen und für dieses Lernkonzept und da ist es keine sinnvolle Plattform.
Was ich mich gefragt habe, ist, die wollen das über ganz Deutschland machen und vergleichbar. Ich meine, da gibt es voll viele verschiedene Lehrpläne, das haben die ja nicht mal im Studium geschafft.
Ja. Ja, nee, es muss dann schon flexibel sein. Also ich sag mal, jetzt aktuell sind die Lernmanagementsysteme auch so, dass sie eigentlich nur Funktionen bereitstellen, die flexibel eingesetzt werden können. Aber ich glaube, wenn man dann anfängt, genau diese Lehrpläne dann abzubilden, das muss dann auch wieder jedes Land machen. Ja, ist kompliziert.
Ja, hallo. Oh, ist ja laut. Ja, ich möchte, ich unterrichte in Bayern an einer Berufsschule und möchte kurz berichten aus Bayern, weil in Bayern haben wir so eine Lernplattform bereits. Das war vor einigen Jahren, dass die Realschulen in Bayern das Moodle eingeführt haben und haben das Moodle einfach selber gehostet und das war natürlich ein Haufen Arbeit. Und dann haben wir uns beschwert und haben gesagt, das kann nicht sein, dass irgendwelche Lehrer in ihrer Freizeit diese ganzen Lernplattformen hosten. Und dann sind die tatsächlich hergegangen und haben bei dem zentralen Ort, an dem die Lehrerfortbildungen stattfinden in der IT, tatsächlich so ein Moodle gehostet, und zwar für alle bayerischen Schulen. Und das gibt es also tatsächlich. Wir haben also so eine Plattform in Bayern bereits und die arbeitet mit dem Moodle und nicht mit dem Hasso-Plattner Schulcloud. Und das heißt, es gibt was und es läuft und es funktioniert. Jetzt ist das Digitalisierungsthema auf einmal groß in Mode gekommen und unser Problem ist eher, dass der Server überlastet ist morgens um 8 Uhr, wenn sich die ganzen Schüler einloggen. Ja? Das andere Problem, was ich allerdings auch habe und sehe, ist, dass sehr viele Lehrer gar nicht wissen, wie machen sie eigentlich, wie nutzen sie diese Plattform und wie machen sie Digitalisierung im Unterricht. Ja, das ist eher ein Schreckensbegriff, wo sie nicht genau wissen, was kommt da auf mich zu und wie nutze ich das. Und ich habe natürlich viele Kollegen, da wird einfach bloß eine Videokamera an den Beamer dran gehängt und dann ist das Digitalisierung. Sie können ihr altes Arbeitsblatt dann ablichten und dort zeigen. Ja. Und ich sehe das Problem eigentlich viel eher dort, wie man lernt, mit diesen Werkzeugen umzugehen und dort die Hürden abzubauen. Und ich frage mich jetzt auch, warum brauchen wir eigentlich sowas wie diese Schulcloud vom Hasso-Plattner-Institut? Was haben die eigentlich vor, wenn so etwas wie das Moodle tatsächlich sogar in Bayern funktioniert?
Also ich kann das nur unterstützen, was du gerade gesagt hast. Das Hasso-Plattner-Institut wirbt auch immer ein bisschen damit, dass es jetzt eben benutzerfreundlich ist und dass diese ganzen Dinge, die man mit Moodle machen konnte, ja eh nicht benutzt wurden, weil es ja eh viel zu unübersichtlich war und dass man jetzt was Nutzendenfreundliches da jetzt auf den Weg bringt. Aber diese Geschichte würde ich auch gerne mal einfach niedergeschrieben nochmal an ein paar PolitikerInnen herantragen, weil das ist sehr interessant. Und wenn du sagst, das einzige Problem ist eigentlich die Serverkapazität, das ist ja nochmal, ja. Und die Kollegen. Aber genau da wollen wir ja auch nochmal ansetzen. Wir haben ja auch gesagt, es ist wichtig, Ausbildung, Weiterbildung eben auch in diesem Feld zu machen, damit man eben auch souverän damit umgehen kann.
Vielleicht dann noch ein Punkt aus der Beschäftigung mit den Plattformen. Also es wird auch immer wieder betont, dass es austauschfähig sein soll mit anderen Plattformen, dass eben wer schon eine hat, das auch anloggen kann. Wie gesagt, ich sehe da volle Kompetenzen beim HPI. Das Problem ist aber zum Beispiel, was ja auch wirklich cool wäre, zu sagen, okay, ich will dann auch die Lernmaterialien untereinander teilen. Ne? Also da kann der Mathelehrer aus Bayern, kann vielleicht die Matheaufgaben aus den Menschen in Sachsen bekommen oder umgekehrt. Und das wird schwierig, wenn das Ganze mit Schulbuchverlagen aufgebaut wird, die dann jeweils die einzelnen Lizenzen verkaufen. Es ist auch bisher gegangen, die haben alle bisher Schulbücher gekauft, aber es wäre halt sehr viel schöner, wenn das gleich frei lizenziert wäre und gleich ausgetauscht werden könnte, wie man im Internet halt Sachen tauscht.
Ja. Ja, Sie haben eigentlich meine Frage schon fast beantwortet. Meine Frage wäre eben gewesen, woher die Inhalte kommen sollen. Weil wenn sie von den Verlagen kommen, dann werden die sicher sich gegen Open Source stören oder wenden, weil die wollen sie ja irgendwo verkaufen und nicht nur einmal an die Plattform verkaufen. Zum anderen, wenn ich als Lehrer irgendwie Unterlagen erstelle, dann muss ich sagen, sind die in der ersten Version, wo ich sie erstelle, häufig nicht so weit, dass sie ja veröffentlicht werden könnten auf einer großen Plattform. Insbesondere denke ich, dass hier sehr, sehr viele Lehrer dann, wenn es so komplett für Deutschland veröffentlicht werden würde, eher verschreckt sind, das zu benutzen, weil halt sehr viele einen Fehler von dem Lehrer sehen. Und da sehe ich halt irgendwo, woher kommen die Inhalte und wer soll die erstellen?
Also in der optimalen Welt oder in unserer Vision ist es so eben, dass eben auch alle Lehrenden ihre Inhalte mit allen teilen können. Das ist sozusagen die Antwort darauf, eine große Vielfalt an verschiedenem Lehrmaterial zu haben, aber sich auch untereinander auszutauschen. Durch diesen Austausch kommt eben auch eine gewisse Qualität. Ein Kollege, eine Kollegin kann in das Arbeitsblatt mit reingehen und sagen so, ach, hier hätte ich vielleicht noch eine andere Aufgabe gewählt, beziehungsweise hier ist irgendwie, das finde ich gut, das werde ich jetzt übernehmen in eine andere Aufgabe, die oder in ein anderes Aufgabenblatt, was ich gerade erstelle. Beziehungsweise gibt es auch verschiedene Verfahren, die man anwenden kann mit Qualitätstests, Peer Review, die vielleicht vorgeschaltet werden können, bevor man seine Arbeit mit ganz Deutschland teilt, wie du es gerade gesagt hast.
Ist das so? Ich hatte vor, weiß ich nicht, 10 Jahre oder sowas, hatte ich mal eine Lernsoftware entwickelt und die wurde von einem typischen Vertriebler, also irgendjemand ist da mit dem Auto rumgefahren und hat es den Lehrern gezeigt und dann wurde diese Lernplattform, das war eigentlich nur für Erdkunde, glaube ich, wurde den, wie gesagt, in den Schulen, den einzelnen Lehrern gezeigt, die wiederum sind dann in ihre Arbeitsgruppen gegangen und haben sich überlegt, ob sie diese Software kaufen, aber der eigentliche Mehrwert dieser Software, beziehungsweise dass diese Software überhaupt bedienbar war, war eigentlich diesem Vertriebler zu verdanken, der den ganzen Lehrern quasi in Kleinarbeit gezeigt hat, wie die damit arbeiten sollen überhaupt. Also jetzt mal unabhängig von den ganzen technischen Herausforderungen, ist da irgendwas geplant, wie die Schulungen, beziehungsweise quasi diese Wissensweitergabe an die Lehrer organisiert werden soll, dass die auch verstehen, wie mit dieser Plattform gearbeitet werden kann.
Also ich habe, wie gesagt, im Vorfeld mich ein bisschen da reingelesen, das wird passieren. Also das es passiert ja schon an 27 Pilotschulen, da werden Menschen hinfahren, werden das erklären können. Es gibt auch eine Konferenz zur Schulcloud, also da kann man auch hingehen und sich so über den aktuellen Stand informieren. Das ist bei so Pilotprojekten, das ist immer ganz cool. Also dann, da hat auch jeder Zeit und da gibt es die Dienstreisesachen. Und dann wird es in die normale Weiterbildung der Lehrkräfte eingebunden werden müssen. Und das ist halt so Yin und Yang. Es ist gut, wenn denen gezeigt wird, wie sie es benutzen können, aber dann ist das wieder eine Schablone mehr, die sie einsetzen können und wo es dann manchmal auch schwer ist, drüber hinaus zu denken. Ja, das ist so das, was der größte Kritikpunkt, ich meine, wir haben ja viele Punkte rausgenommen, die musste ich mir nicht mal selber überlegen, sondern es war auch so für viele von Lehrkräften, die schon drüber geschrieben haben, weil sie sich halt darin sehen, nicht mehr so flexibel im Unterricht sein können, wie sie es jetzt sind. Wenn sie feststellen, sie haben eine 10-minütige Einleitung geplant und nach 10 Minuten ist aber noch für gar keinen was klar, dann macht man das halt länger. Wenn der Rechner sagt, nee, du musst jetzt aber zu der Übung kommen, sonst schaffen wir die nicht mehr, dann wird das insgesamt schwieriger, erhöht auch wieder den Druck. Und dieses geplante, wie soll die Lehrkraft damit arbeiten, nimmt ein Stück weit von Verantwortung von den Lehrkräften weg. Das ist einerseits gut und auf der anderen Seite nimmt es denen aber auch so ein bisschen man kann sich schnell drauf verlassen.
Ich sehe das Ding noch ein bisschen anders und zwar glaube ich, dass in der Digitalisierung es nicht nur darum geht, dass man den Schülern irgendein Arbeitsblatt elektronisch gibt, ja? Weil das ist ja eigentlich nicht sehr viel mehr als ein Kopierer, wenn man ehrlich ist. Ja? Ich kann eine PDF-Datei auszuteilen, damit die sich das dann ausdrucken oder ausfüllen können, das bringt uns nicht unbedingt weiter. Sondern ich glaube, was ganz zentral ist, ist, dass die Schüler lernen, Informationen digital zu erfassen, zu strukturieren, zu verarbeiten und wieder zugänglich zu machen. Ja? Und deshalb nutze ich zum Beispiel im Unterricht ein Wiki. Und ich denke, es ist viel, viel interessanter, dass die Schüler lernen, diese Medien selber zu benutzen. Und es geht nicht darum, fertige Inhalte da weiter auszuteilen. Das finde ich relativ uninteressant, sondern ich finde es viel interessanter, wenn die Schüler auf einmal anfangen, diese Cloud oder Moodle oder was auch immer das ist, dazu zu verwenden, im Prinzip Sachen gemeinsam zu erarbeiten vorzubereiten für eine Prüfung, die Sachen selber zu strukturieren und das als Werkzeug zu begreifen. Ja? Und da habe ich von den Schulbuchverlagen eigentlich kein großes Interesse an der Stelle. Ja? Das ist für mich eher beziehungsweise ich habe jedes Problem nicht, weil für meinen Beruf gibt es keine Schulbücher.
Ich bin.
Also, geht es ums HPI-Projekt immer noch? Oder?
Also, wenn man das jetzt zum Beispiel auf das Projekt vom HPI bezieht, es gibt ja regelmäßig Anfragen von verschiedenen Gruppen. Es gab jetzt auch eine Anfrage von Wikimedia eben ans HPI, um mal darüber zu sprechen, wie ist das aufgezogen, wie geht man damit um. Und nach außen hin wird ja auch gezeigt, es ist offen. Man möchte schon kommunizieren. Allerdings waren diese Diskussionen bisher relativ erfolglos, leider. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, inwiefern auch das Interesse eben besteht, wirklich von außen Meinungen in dem Bereich zuzulassen. Natürlich wäre das wünschenswert und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Lehrergewerkschaft, die da rantritt und sagt, wir finden diesen Ansatz nicht richtig oder wir würden uns vielleicht noch einen anderen Ansatz hinzuwünschen, nochmal eine ganz andere Position. Da würde ich natürlich auch sehr gerne ermuntern zu sagen, sprechen Sie mit Ihren Kollegen. Also red mit deinen Kollegen, schau, ob ihr irgendwie gemeinsam ein Papier aufsetzen könnt, schreibt denen und sagt irgendwie, das macht für uns keinen Sinn. Ich denke, das wäre deutlicher und lauter, als wenn immer wieder einzelne Institutionen von außen darauf zugehen, die nicht genug Druck aufbauen können, um dieses Interesse zu vertreten.
Vielleicht noch kurz eine Frage, habt ihr irgendwelche Informationen, wie das System entwickelt wurde? Also wurden da Lehrer gefragt, was die eigentlich bräuchten in der Schule? Also das sind so Sachen, die immer sehr interessant sind, weil das hilft dann auch den Lehrern Interesse an der...
Ja, also es ist zusammen entwickelt mit diesen MINT-EC, hießen sie, glaube ich, ist eine Gruppe an Schulen, die sich stark naturwissenschaftlich engagiert, die auch... ich weiß gar nicht, ob es private Schulen sind, da würde ich jetzt nicht zu weit gehen, aber mit denen wurde das zusammen entwickelt. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Ihr habt, ihr sprecht das ja an, dass die Austauschbarkeit, dass man als Lehrkraft Dinge teilen können soll, was ja im sozialen Netzwerk der jeweiligen Lehrkraft schon immer so war. Also Lehrerinnen und Lehrer haben sich ja immer schon ausgetauscht, nur eben jetzt. Geht das über tausende Kilometer, geht das über das Internet viel einfacher. Aber es gibt dieses Phänomen, dass zwar vieles freigegeben wird auf solchen Plattformen, dass es aber ganz, ganz wenig tatsächlich dann genutzt wird durch andere Lehrkräfte. Also es ist ein Effekt, den keiner so wirklich erwartet hat. Da ist die Frage, wird das irgendwie von diesen Systemen abgebildet? Also werden die Lehrkräfte dazu angeregt, anderer Leute Content auch zu verwenden? Denn wenn einfach nur Dinge im Netz stehen, davon hat noch niemand was. Es muss ja auch die Nachnutzung erfolgen. Wird das irgendwie, also ist das intelligent gebaut? Auch Moodle hat ja immer den Vorwurf, dass Moodle so schlecht zu bedienen sei und dass sich keiner damit auseinandersetzen will, so wie Wikis auch heute einen schlechten Ruf haben, was die Usability angeht. Aber ist das da in dem System irgendwie sinnvoll gelöst?
Weiß ich nicht. Wir sind da in dem Fall nicht, dass das HPI in den einzelnen Sachen stand drin, dass man Lerninhalte auch von außen reinholen kann und dann ist es natürlich so austauschbar wie die Systeme, wo in denen außerhalb die Lernmaterialien drinstehen. Ne? Also jetzt als ein Beispiel, es gibt ja das Zoom-Wiki, ist so ein Standardbeispiel immer, das also Zentrale für Unterrichtsmedien, die haben ein großes Wiki mit vielen Lernmaterialien von Lehrerinnen und Lehrern aufgesetzt, alles unter freier Lizenz und da hört man schon von gegenseitiger Nutzung. Ne? Also da hört man auch immer was, das habe ich daher, das habe ich daher, das habe ich daher. Wenn ich die Sachen natürlich reinholen kann, dann ist das genauso austauschbar, wie wenn ich ohne die Plattform arbeite. Aber wie und ob da eine Austausch vorgesehen ist, ich vermute ja. Ich würde jetzt sagen, ich wollte ein Repository anbauen für 9. Klasse Biologieunterricht oder so. Aber weiß ich schlichtweg nicht.
Ich hätte noch eine Frage zur Lehrerausbildung. Könntet ihr da auch was dazu sagen, ob im Lehramtsstudium inzwischen auch die Schulcloud in dem Sinne eine Rolle spielt, beziehungsweise vor allen Dingen, ob das HPI zum Beispiel auch da Interesse zeigt, in die Lehramtsstudien in irgendeiner Form dann halt auch die eigene Plattform zu implementieren, das als Thema zu implementieren?
Ich vermute nicht, weil das Projekt viel zu jung ist, um es irgendwo reinzukriegen und weil man ständig hört, dass in den Lehramtsstudien noch nicht mal digitale Lernmaterialien, unabhängig von welcher Plattform auch immer, verpflichtendes Programm sind. Ja, ich stelle gerade fest, wir hätten vielleicht jemanden vom HPI noch dazu holen müssen. Wir wollten es, glaube ich, ja ursprünglich gar nicht so auf HPI, auf die Schulcloud selber, aber es ist halt so ein griffiges Beispiel. Ne? Also für Bildungsplattformen, die jetzt gebaut werden, weil die Politik was machen will, das ist eine gute Sache prinzipiell, da zu investieren und zentral Infrastruktur bereitzustellen. Aber wir müssen jetzt halt gucken, dass die, dass es richtig passiert. Oder so, wie wir es gerne hätten, oder zumindest ein bisschen.
Nur ganz kurz zu den Materialien. Also ich kann bloß sagen, bei diesem bayerischen Moodle, das heißt MEBIS übrigens, da gibt es auch so eine spezielle Geschichte, wo es darum geht, Arbeitsmaterialien von den Lehrern auszutauschen. Also ich habe das gesehen, ich habe es zwar nicht genutzt, muss ich zugeben, aber das wird da also auch aktiv gefördert. Die machen da eine ganze Menge. Also vielleicht sollte man sich das einfach mal angucken.
Danke auf jeden Fall. Schauen wir rein. Ja, wenn es dann sonst keine Fragen mehr gibt, findet man uns bestimmt dann nochmal da vorne in der Küche. Und wir sind für Fragen, Anregungen offen. Unsere Kontaktdaten oder zumindest die vom Bündnis findet man auch nochmal hier auf der Folie. Und wir bedanken uns für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit, für die Mitarbeit und wünschen noch einen schönen Tag 3 und Tag 4 morgen noch. Einen schönen Kongress an sich.